Okay, bei einer anderen, wo ich für ein Missverständnis jetzt vorliegen, aber kannst du vielleicht ergänzen, und zwar, es gibt doch massig Leute, die mit dem Argument zum Wählen aufrufen oder wählen gehen, damit die Rechten nicht an die Macht kommen. Das ist früher die NPD oder so, und jetzt muss ja unbedingt die AfD verhindert werden, so argumentieren die.
Mhm.
Das ist ja jetzt was abzusehen ist, dass die im Bundestag einziehen ziemlich naja beliebtes Argument also für die Wahl.
Kannst du dazu was sagen? Ich kann dazu was sagen, wenn es andere gibt, die dazu was sagen möchten, gerne auch das zuvor. Überlasse ich aber jetzt den Neigungen im Publikum. Ein Argument habe ich zu dieser Frage im Verlauf meiner Erläuterung bereits gesagt. Nehmen wir mal den ernsthaften Willen von Wählern, die sagen, mag schon sein, dass die Angebote nicht überwältigend sind, aber eines muss man auf jeden Fall sicherstellen, dass die AfD nicht rankommt. Ja, das ist die Überlegung, an die du dich auch wendest. Nehmen wir mal dieses Anliegen ernst. Dann muss man zunächst sagen, wenn einer mit dieser Absicht in die Wahlkabine geht, ich will die AfD verhindern, wird er dafür auf dem Zettel kein Kästchen finden. Auf dem Zettel steht nirgendwo, und hier kreuzen die an, die die AfD verhindern wollen. Auf dem Zettel stehen die SPD, die CDU, die FDP und so weiter. Da stehen andere Parteien. Was bleibt also dem Menschen, der deswegen in die Wahlkabine geht, um die AfD zu verhindern? Dem bleibt ja nur durch diesen Wahlakt und den Wahlzettel das Kreuz hinter eine andere Partei zu setzen. Und dazu würde ich jetzt zunächst einmal als Einwand sagen, das Motiv, mit dem dieser Mensch wählt, gegen die AfD. Und die Tat, das Kreuz bei irgendeiner anderen Partei, das fällt völlig auseinander. Dem Kreuz ist nicht mehr anzusehen, ob er deswegen bei SPD angekreuzelt hat, weil er die AfD nicht mag. Er hat einfach die SPD angekreuzt. Und was er damit bewirkt, das ist das von mir eingangs genannte. Mit der zufälligen Akkumulation von anderen Kreuzen ergibt sich dann bei der Auszählung ein Prozentsatz und der entscheidet dann, welches Gewicht diese SPD beim Ringen um Koalitionen wirklich hat. Und was die dann an der Macht machen, das ist in ihr Belieben gestellt, weil dazu sind sie frei. Insofern würde ich bis dahin zunächst einmal sagen, ja, ist das besondere Motiv eines Menschen, ich will, dass die AfD nicht rankommt. Und das, was er tut, in überhaupt keinem inneren Zusammenhang. Er hat wie andere auch irgendeine andere Partei angekreuzt. Allerdings gibt es jetzt einen Unterschied. Und den muss man ehrlicherweise ja auch zur Sprache bringen. Diese anderen Parteien, die SPD, die CDU, die FDP, die Linkspartei und die Grünen auch, die behaupten ja nun auch alle von sich, sie würden das Motiv der Wähler, AfD zu verhindern, teilen. Ja? Die behaupten ja von sich, wer uns ankreuzt, der hat genau das Richtige gemacht, um AfD zu verhindern. Insofern sind wir nicht einfach ein belangloses Wahlkreuz bei einer anderen Partei, sondern wir sind exakt die richtige Adresse, weil uns mit dem Wähler eint, die AfD muss verhindert werden. Wie tun sie das? Nehmen wir mal die CDU als prominente Adresse. Die CDU wendet sich, wie alle anderen Parteien auch, an potenzielle AfD-Wähler. Ja? Und sagt, wir sind die Partei, die nimmt die Sorgen und Ängste der Bürger ernst. Wir wissen um die Menschen, die sagen, wir haben keinen bezahlbaren Wohnraum und zu geringe Renten. Und das kommt daher, dass der Staat den Flüchtlingen alles gibt und den Einheimischen nichts. Dazu stellt sich die CDU so, dass sie sagt, diese Sorgen und Ängste, die kennen wir und die überlassen wir nicht den Rattenfängern der AfD. Das ist mal ein interessantes Argument. Es wird gar nicht der rechte Wähler kritisiert. Da müsste man nämlich sagen, deine Wohnprobleme oder Mietprobleme, deine Sorgen mit der Rente, die kommen doch nicht von den zugereisten Flüchtlingen. Die kommen doch durch die Art, wie bei uns am Wohnungsmarkt Wohnraum vermietet wird. Da bestimmen die Grundeigentümer, wie viel sie von den Mietern verlangen. Das machen die doch nicht davon abhängig, wie viele Flüchtlinge im Land sind. Und wenn, dann nutzen sie den Zustrom der Flüchtlinge aus, um Druck zu machen mit dem Verweis auf Konkurrenten. Eine solche Kritik rechter Wähler wird man nicht finden. Stattdessen ist das Argument der CDU, wir nehmen die Sorgen und Ängste der Bürger ernst. Das Bemühen, die rechten Wähler rechte Wähler sein zu lassen und von der rechten Partei abzutrennen. Die kritisieren nicht die geistige Haltung und Auffassung dieser rechten Wähler, sondern wollen den rechten Wähler lassen, wie er ist, aber von der Partei abtrennen, AfD, die sie nicht mögen. Um es in deren Bild zu sagen, wenn sie sagen, wir nehmen die Sorgen dieser Patrioten ernst und die darf man nicht den Rattenfängern überlassen, da meinen sie die AfD. Dann sagen sie eben, man muss die Ratten von den falschen Fängern weghalten. Man muss die Rechten an sich binden. Die müssen nichts anders machen und nichts anders denken. Die dürfen sich weiterdenken. Die Flüchtlinge, das sind die Leute, auf deren Konto es geht, dass mein Arbeitsplatz wackelt oder die Wohnung teurer geworden ist. Das dürfen die denken. Die müssen nur ihr Kreuz bei der CDU abliefern. Es soll, das ist die Botschaft der CDU, die CDU die bessere Heimat für den rechten Wähler sein. Und dafür macht sie auch Angebote und sagt dem rechten Wähler, Härte mit Asylanten findest du bei uns sofort. Wir schieben mitten im Wahlkampf Leute nach Afghanistan ab, wo Krieg geführt wird. Flüchtlinge, wir haben wieder Grenzkontrollen. Wir lassen einfach nicht mehr jeden ins Land. Wir haben eine Leitkultur gegen Burka. So. Erste Abteilung. Der rechte Wähler wird als solcher in der CDU beheimatet, ohne jede Kritik an seinem Gedankengut. Er wird von der falschen Partei abgetrennt. Und jetzt gibt es eine zweite Botschaft. Als gute Patrioten, die sich bei der CDU mit ihrem Wahlkreuz versammeln sollen, müssen diese Figuren aber auch etwas lernen. Die müssen sich nämlich mit den Migranten arrangieren, mit den Flüchtlingsmassen vertragen, jedenfalls mit den Legalen, die Frau Merkel ins Land lässt. Da macht sie ja keinen Abstrich. Die Merkel verweigert ja auch demonstrativ den Kotau vor der immer noch geforderten Obergrenze der CSU. Das muss man jetzt mal zusammennehmen, dann wird daraus ein wertvolles Argument. Diese Zurückweisung der Rechten, ja, ihr müsst euch mit den Migranten, sofern die legal von uns hier ins Land gelassen worden sind, aber auch vertragen und arrangieren. Das ist eine Zurückweisung von Rechten mit Argumenten, die man von der Willkommenskultur kennt. Jetzt werden zwei geistige Strömungen in der CDU gleichzeitig bedient. Die fremden Feinde, die als AfD-Wähler im Verdacht stehen, die werden in der CDU genauso beheimatet wie die Ausländerfreunde, die noch immer ihrer Willkommenskultur nachhängen. Das ist doch was sehr Widersprüchliches, dass die CDU behauptet, sie ist für beide geistige Strömungen die genau passende Adresse. Daraus lässt sich ein Schluss ziehen. Wenn die CDU die passende Heimat für die rechten fremden Feinde gerade so ist, wie für die, nennen wir sie, linken Ausländerfreunde, dann wird die CDU-Politik durch keine dieser beiden geistigen Haltungen definiert. Dann muss die CDU selber, wenn sie so widersprüchliche Positionen anspricht und in ihre Partei aufsaugen will, etwas Drittes sein, das über diesen geistigen Strömungen steht, eigene Notwendigkeiten und Prinzipien verfolgt. Ja, das tut sie ja auch. Die CDU macht mit Flüchtlingen Weltpolitik. Und dazu gehörte, das wäre jetzt ein neues Feld, das will ich nicht extra eröffnen, aber dazu gehörte, eine erkleckliche Anzahl von Flüchtlingen ins Land zu lassen, mit Verweis auf diese Flüchtlinge sich als Weltkontrollmacht in Szene zu setzen, andere Staaten dazu anzuhalten, mit Druck und Geld Flüchtlinge zu verstauen, der Deal mit der Türkei, mit Jordanien, mit Libanon, mit anderen Staaten und so fort. Bezieh's mal zurück auf den Ausgangspunkt, was hat jetzt der Wähler gemacht, der sich denkt, man verhindert auf diese Weise die AfD? Naja, der hat jetzt eine Partei gewählt, die kann mit dem Geist des AfD-Wählers genauso viel anfangen wie mit dem Geist der Willkommenskultur, weil sie weder den einen noch den anderen Geist bedient, sondern ihre eigene politische Strategie verfolgt. Sie hat Wähler eingebunden. Und was sie jetzt macht, die CDU, das hat mit AfD-Verhindern gar nichts zu tun. Die CDU macht das Programm, das sie immer schon als ihre Notwendigkeit verfolgt hat. Die macht ihre Steuerpolitik, die macht ihre Flüchtlingspolitik, die macht ihre Europolitik. Nichts hat in dem Sinne den Gehalt, das mache ich deswegen, um AfD zu verhindern. Dass damit natürlich die AfD verhindert, ist in dem Sinne, dass sie nicht an der Schaltzentrale der Macht sitzt. Das ist ein Fakt. Und dass das die CDU auch so will, das ist wahr. Aber das will sie nicht aus demselben Motiv wie der Wähler, der meint, meine Absicht, AfD zu verhindern, ist bei dieser Partei gut aufgehoben. Was der Wähler, jedenfalls den, den ich kenne, der sagt, er will die AfD verhindern, was den umtreibt, das ist die in seinen Augen inhumane Gesinnung dieser Partei, der hässliche Umgang mit Migranten, die Ausländerfeindlichkeit. Das ist überhaupt nicht der Grundsatz, dem CDU oder SPD folgen. Die können ja durchaus auch hart mit Migranten umspringen. Die fahren ja mit ihren Fliegern mitten im Wahlkampf Flüchtlinge in die afghanischen Kriegsgebiete zurück und schieben sie ab. Das, was die umtreibt, wenn sie sagen, AfD verhindern, das ist eine Partei von den Schalthebeln der Macht fernhalten, von der sie meinen, die verderben die Erfolgswege unseres nationalen Projekts. Die machen den Euro kaputt, die machen die europäische Gemeinschaft kaputt, mit der Deutschland groß geworden ist und in der Deutschland eine dominante Macht ist.
Zu diesem, man muss wählen gehen, um die AfD zu verhindern, würde mir noch zwei Sachen einfallen. Also das eine, finde ich, was man jemand, der das als Argument fürs Wählen gehen darf, sagen müsste, klar, was der Rolf schon gesagt hat, das kann er ja nur, indem man eine andere Partei wählt. Aber auch, es gibt doch keinen einzigen AfD-Anhänger weniger, wenn er sein Kreuz woanders macht. Also, wenn man die AfD verhindern will, dann macht man das nicht dadurch, dass man eine andere Partei wählt, sondern dann macht man das dadurch, dass man den Leuten, die auf die AfD stehen, sagt, warum sie verkehrt liegen mit ihren Überlegungen, dass ihr materielles Los von den Ausländern kommt. Übrigens ist Linkspartei zu wählen, um die AfD zu verhindern, auch nicht besser als CSU oder CDU zu wählen, um die AfD zu verhindern, weil auch die Linkspartei die Argumente die Leute haben dafür, dass sie aus Wohnungsnot, Angst um Arbeitsplatz und so weiter der AfD anhängen, überhaupt nicht widersprechen. Im Gegenteil. Die Linken sagen, es ist doch klar, wenn die Leute sozial so schlecht gestellt sind, dass sie dann auf solche Ideen kommen und diesen Rattenfängern hinterherlaufen. Was muss man also machen? Man muss ihre soziale Lage verbessern. Also insofern geben die den Leuten recht, die AfD wählen. Die sagen, das ist doch sowas wie fast wie eine logische Konsequenz aus materiellem Bedrängtsein. Statt dass sie den Leuten sagen würden, ihr habt wohl den Arsch offen. Was haben denn diese Ausländer damit zu tun? Das sind eure Unternehmer, die euch den Lohn drücken, die euch rausschmeißen. Das sind die Wohnungsbesitzer, die euch die Mieten erhöhen. Das ist nicht der Iraker, der das macht. Aber das sagen sie denen nicht, weil sie stattdessen die als Wähler auf sich ziehen sollen. Also dieses Gedankengut, was einem da nicht passt bei der AfD, das verhindert man überhaupt nicht, indem man die anderen wählt.
Ich habe einen Gedanken dazu, und zwar die AfD stellt sich ja zur Wahl. Jetzt halten diese Leute die Wahl für das passende Mittel, um der AfD zu begegnen, aber damit akzeptieren die ja, dass sich über die Wahl entscheidet, wer an die Macht kommt. Also auch die AfD jetzt wird genügend andere werden. Also das ist ja ein Moment. Wer sagt, ich wähle gegen die AfD, der ist ja damit einverstanden, dass ich über die Wahl die Anzahl der Stimmen, der Parteien, dann also der Regierung überwinden will. Also das haut er ab und damit haut er ab, dass ja, eben auch die AfD sein könnte, wenn die genügend Stimmen hat. Die hat er überhaupt nichts. Also,
Ich habe schon verstanden, ja.
Warum, wenn jemand zur Wahl geht, dann sagt er doch, dass sich über das Ankreuzen der jeweiligen Partei und der gesamten Stimmenzahl dann entscheiden soll, wer an die Macht kommt. Über dieses Verfahren soll sich entscheiden. Mhm. Also akzeptiert er damit auch, dass es auch solche sein können, die er nicht gewählt hat. Und so ist ja dann einer. Da hat der Wolf eingangs gemeint, da gibt es die Linksparteiwähler und die gehorchen dann auch der zivilen CSU, wenn die an der Macht sind.
Okay, das ist ja für die Gesamtpolitik vollkommen uninteressant, ob du da zustimmst oder nicht. Wenn du jetzt nicht zur Wahl gehst, heißt es dann, behaupten wir. Du würdest dann da nicht sagen, du stimmst dem ganzen Konzept nicht zu, weil der Gesamtpolitik ist ja vollkommen egal, ob du jetzt zustimmst oder nicht, solange sie eine gewisse Anzahl an Wählern haben. Du wirst dich dem beugen müssen, ob du es nur willst oder nicht. Die Welt ist halt nicht perfekt in dem Sinne. Das spielt ja keine Rolle, was die Intention ist oder ob der Mensch jetzt in dem Fall dem wirklich zustimmt oder nicht. Im Endeffekt ist es ja eine Frage der Mathematik und keine Frage der, also eine Frage von Verhältnissen. Und keine Frage von, ob du es möchtest oder nicht.
Ja, das stimmt. Es wird keiner sagen, es sind jetzt 60% der Leute nicht zur Wahl gekommen, deswegen müssen wir neu aussehen.
Ich glaube, das geht sogar.
Achso, das geht nicht.
Ich glaube sogar, das geht ja.
Ja gut, aber wenn jetzt nicht zur Wahl gehen und es kommt dennoch genug Stimmen zusammen, wird dennoch die AfD nicht im Bundestag gewählt, wenn sie so viel Stimmen hat.
Klar. Aber inwiefern ist das ein Argument, wenn es derjenige, der behauptet, ich gehe zur Wahl, um die AfD zu verhindern, der akzeptiert ja damit, dass das Herrschaftspersonal, das gewählt wird, also das an die Macht hin, sich über die Wahl entscheidet, also auch die AfD an die Macht kommen könnte.
Richtig, ja. Aber was ist das? Ich verstehe das Argument. Ich meine, es ist ja selbstverständlich, dass er das tut. Aber auch wenn er es nicht, dann hat es ja keine Relevanz.
Ja, das ist ja ganz andere Sachen. Also es stört sich eine breite Palette an Menschen an der AfD. Und da ist nicht der notwendige Schluss, dass ich es ist nicht nur der. Wenn ich sage, ich will die AfD verhindern, dann ist doch blöd, mich bei diesem Anliegen eines Mittels zu bedienen, bei dem dann herauskommen kann, ja, die AfD nutzen. Also da macht der Wähler einen Fehler, wenn der so denkt.
Okay, aber es gibt ja genug Menschen, die auch gegen die AfD sind, es gibt genug Menschen, die gegen andere Parteien sind. Und das ist das Tolle an der Demokratie. Wir gehen nicht davon aus, dass wir eine objektive Wahrheit haben, dass wir eine objektive Antwort haben, sondern wir sagen, durch einen Diskurs, durch Fraktionen in einem Parlament, die gewisse Bevölkerungsgruppen repräsentieren und demnach auch Macht bekommen, proportional zu der Bevölkerungsgruppe, die sie gewählt hat. Aber durch diesen Diskurs kommen wir zu einem Entschluss. Das ist ja die Aussage.
Achso, wenn es Fremden nur richtig finden, dann stimmt's.
Das ist die Aussage an der Demokratie. Das ist meine Aussage. Aber das ist die Aussage, die hier rauskommt.
Ich finde, du wendest dich zu Unrecht gegen den Vorredner. Der hat doch zu Recht darauf hingewiesen, dass das Wahlkreuz hinter eine andere Partei zu setzen, weil man die AfD verhindern will, in zweifacher Hinsicht einen Pferdefuß hat. Der erste Pferdefuß war der schon genannte. Das Motiv, dass ich gegen die AfD bin, kann man dem Kreuz, das ich hinter die andere Partei setze, nicht ansehen, und ich habe auch mit diesem Kreuz keinen Auftrag in die andere Partei hineintransportiert, dass sie diesen meinen Willen erfüllen müsste. Wenn die also zum Beispiel, in manchen Bundesländern kann es sogar dazu kommen, eine Koalition mit der AfD machen, eine Partei, der ich das Kreuz gegeben habe, in dem Willen, die AfD zu verhindern, dann ist es mit dem Wahlakt von mir mit sanktioniert und genehmigt. Und der zweite Punkt, den er gesagt hat, der treibt eigentlich das Argument auf die Spitze. Mag zwar sein, dass das in der jetzigen Landschaft, in der Parteienlandschaft, ein hypothetischer Fall ist, dass die AfD so stark wird, dass sie in einer Regierungskoalition vertreten ist. Aber dem Prinzip nach hat das der Wähler, der, um AfD zu verhindern, eine andere Partei ankreuzt, mit eingekauft. Der akzeptiert, indem er den Wahlakt vollzieht, er fügt sich dem Ergebnis, das durch das Zusammenzählen dieser Stimmen und ihrer Häufung zustande kommt, in jedem Fall. Und es ist ja auch in der Demokratie nicht so, dass die Wähler vom Gehorsam einer CDU-Regierung gegenüber einer CDU-Regierung ausgenommen wären, die SPD oder Linkspartei gewählt haben. Und umgekehrt. Insofern stimmt es doch. Also wenn man sich schon auf den Standpunkt stellt, man will etwas gegen die AfD tun, weil man deren Gedankengut nicht leiden kann, könnte man sich jetzt drüber unterhalten, was? Ja, dann müsste man dieses Gedankengut angreifen und dafür sorgen, dass so falsche Gedankengänge über das Fremde als Schädling, über den Migranten als Geißel des Arbeits- oder Wohnungsmarkts, dass man so einen Unsinn nicht denkt, weil man da den falschen Gegner sich aussucht.
Nein, ich stimme mir ja komplett zu. Ich stimme dem zu, dass das auch die richtige Herangehensweise ist. Ich persönlich hatte noch einen anderen Gedanken zu dem Ganzen, der das sogar unterstützt, weshalb man das machen könnte. Und das ist eine Frage von Verhältnissen, und ich würde dafür gerne kurz ein idealisiertes Beispiel nehmen. Behaupten wir, wir hätten einen komplett idealisierten Staat, 18 Leute. 18 Leute in einem Staat. Und drei Parteien, A, B und F. F wollen wir verhindern. Alle 18 Leute wählen in einem normalen Szenario und jeweils 6 wählen jede Partei. Behaupten wir jetzt, die Hälfte dieser Bevölkerung wählt nicht. Und zwar komplett gleichmäßig. Was hätten sie? 9 wählen, 3 wählen jede Partei. Behaupten wir jetzt, F gelingt es, dass alle 6 Wähler wählen. Aber die anderen 2 Parteien haben es nicht geschafft, weil die Menschen der Meinung sind, es bringt eh nichts, wenn ich nicht wähle, wenn ich gegen F wähle, weil sie genau diese Argumente anwenden. Das Resultat wird sein, dass die restlichen Parteien alle 3 haben werden, während F, die wir verhindern wollen, 6 haben wird. Sei es egal welcher Grund, Es ist, weshalb F diese Wahrstellung bekommen hat, sei es durch Ignoranz oder sei es durch Überzeugung. In dem Fall hat F die politische Macht aufgrund der Tatsache, dass wir keine anderen Parteien gewählt haben. Nun, in einem echten Szenario ist es anders. In einem Land, wo es nur 18 Menschen gibt, ist die Wahlstimme enorm viel wert. 1 durch 18, das ist eine enorme Zahl. Im echten Szenario ist die einzelne Wahlstimme infinitesimal. Wir sind 1 durch 60 Millionen. Wie viele dürfen wählen? Wie viele wählen letztendlich? Mehrere Millionen, mehrere 10 Millionen. Genug Menschen, dass die Wahlstimme selber nicht relevant ist, dann werden wir nicht so einen riesigen Ausschlag haben, dass eine Partei doch genauso viel hat wie alle anderen. Der Ausschlag wird nicht so groß sein. Aber dadurch, dass wir nicht wählen gehen, gegen die AfD, erhöhen wir in diesem Szenario den Einfluss, den die AfD im Parlament und im Bundestag hat. Das ist ein direktes Resultat, das ist ein objektives Resultat. Das ist unabhängig von all unseren Meinungen, es ist einfach aus der reinsten Mathematik, aus den reinsten Verhältnissen rauskristallisiert. Aber ich stimme Ihren Punkten davor übrigens auch zu. Wir sollten eher versuchen, Menschen zu überzeugen, anstatt dann Notfallwahlen durchzuziehen und das kleinere Übel zu nehmen.
Was in der Diskussion auch ein bisschen schräg ist, die tut immer so, die AfD ist das Furchtbare und die anderen Parteien sind es ganz andere. Aber man kann auch mit Fug und Recht sagen, die anderen Parteien, die Situation, in die sie die Leute bringen und der Nationalismus, zu dem sie die Leute erziehen, das ist der geistige Nährboden der AfD. Also mit den anderen Parteien wählst du den Sumpf, in dem die AfD gedeiht. Und nicht das ganz andere, was mit der AfD nichts zu tun hat.
Ich würde gerne mal eine Frage stellen,
bitte.
Nicht zur AfD, sondern zu dem, was Sie vorher gesagt haben, dass die Parteien sich untereinander eigentlich kaum inhaltlich unterscheiden und deswegen versuchen, über ihre Werterepräsentation verschieden zu wirken und dann für mich jetzt ansprechend zu sein, wie man anderen nicht und so weiter. Ich stimme dem aber nicht zu. Sie sagen, alle Parteien sagen, wir sind sozial, wir sind für die Umwelt, aber inhaltlich unterscheiden sie sich ja doch schon. Ich meine, Die Linke möchte, glaube ich, mehr öffentlichen Wohnungsbau fördern. Die Grünen fordern ein Tempolimit von 130 auf Autobahnen, möchten alle Kohlekraftwerke abschalten. Ich meine, das sind ja nun mal konkrete Wahlversprechen. Ob die jetzt einlösen oder nicht, das kann ich ja hinterher überprüfen und sie dann entweder wieder wählen oder nicht. Ja. Aber ich denke schon, dass die Parteien sich inhaltlich unterscheiden. Ich stimme mit Ihnen im Groben und Ganzen überein, dass die Parteien sich schon ähnlicher zu werden scheinen und das für den Wähler frustrierend ist, dass er eigentlich kaum direkten Einfluss nehmen kann. Aber ich denke, dass der Einfluss schon noch da ist. Ja. Was können Sie dazu sagen? Finden Sie, das ist naiv oder ist das überhaupt nicht richtig?
Ich meine, dass es eine Konsequenz ist aus dem, was wir diskutiert haben. Also gibt sowas, dass eine Partei sagt, sie legt sich fest auf die Abschaltung der Kohlekraftwerke oder auf erneuerbare Energien oder so. Ja. Zunächst einmal ist das allgemeine Urteil über diese Wahlen jetzt, dass kein Wahlkampf stattfindet. Alle finden, es ist zum Gähnen langweilig, über das Kanzlerduell mit Schulz berichtet die Presse, dass sie sich nicht um den Hals gefallen sind, war der einzige Punkt, der ausgeblieben ist an diesem Abend, der Harmonie von Gegensatz oder Dissens, keine Spur. Also zunächst einmal ist die allgemeine Wahrnehmung der Wählerschaft oder zumindest der öffentlichen Kommentatoren die handfesten Unterschiede zwischen Parteien, die es eigentlich für die Wahl bräuchte, damit der Wähler etwas zum Auswählen hat, die bleiben aus. Jetzt aber möchte ich die Brücke schlagen zu dem Argument, das du vorträgst. Ja. Es gibt bei den Parteien deswegen immer das Bemühen, Man will sich durch eine inhaltliche Profilierung von anderen unterscheiden. Und dass da der Wille zur Unterscheidung vorliegt durch einen Inhalt, das kann man der Sprachregelung entnehmen. Wenn Parteien zum Beispiel sagen, wir müssen folgenden Inhalt besetzen. Wir müssen folgenden Inhalt besetzen. Die Grünen zum Beispiel sagen, der Inhalt Elektromobilität, den müssen wir besetzen. Das passt in ihr ökologisches Weltbild gegen die Kohle für erneuerbare Energien und so fort. Ja? Aber du merkst an dem, ich bin jetzt ins Du verfallen.
Das ist völlig okay.
Okay. Du merkst an dem Terminus, diesen Inhalt müssen wir besetzen, dass da die Reihenfolge umgedreht ist. Es ist offenbar gar nicht so, dass man sagen könnte, in dieser Frage Elektromobilität haben die Grünen ein Programm, das unterscheidet sich sehr deutlich von CDU oder SPD, denn die wollen die Dieseltechnologie oder die Dampflok oder was auch immer. Umgekehrt, dass alle davon ausgehen, dass alle die Wachstumsstrategie ihrer Autokonzerne dahin bringen wollen, dass Elektroautos der neue Verkaufsschlager werden und darin die Industrie Deutschlands möglichst führend ist, ja, das führt sie dazu, dass sie sagen, diesen Inhalt, den müssen wir zu unserer Sache machen, damit wir etwas haben, das für die Nation ein Erfolgsprojekt zu werden verspricht. Und weil wir es als erstes ergriffen haben, steht es den anderen als Etikett nicht mehr zur Verfügung. Der Begriff Inhalt besetzen verrät den Willen, durchaus, wie du es gesagt hast, einen Inhalt zu vertreten, aber mit dem Willen, sich dadurch von anderen unterscheidbar zu machen. Und das unterstellt, wenn das ein extra Akt werden muss, sich von anderen unterscheidbar machen, indem man ein Alleinstellungsmerkmal erwirbt, dass in den großen Zügen dieser Unterschied sachlich nicht existiert. Alleinstellungsmerkmal ist so ein Neusprech. Der kommt zwar aus der Unternehmensberaterabteilung, aber Alleinstellungsmerkmal, das zeugt auch von dem Willen, dass nicht die Sache, zu der man sich stellt, sondern die Unterschiedenheit von anderen Sachen, der ganze Gesichtspunkt ist, warum man sie ergreift. Wenn das für mich allein dasteht, dieses Symbol, dieser Wert, dieser Inhalt, dann habe ich etwas, das mich von allen anderen Parteien abhebt und unterscheidet. Und das, meine ich, gibt dem Ausgangsbefund eigentlich recht. Wenn der Wille zur Unterscheidung so lebhaft ist, dann ist der Unterschied sachlich nicht sehr lebendig.
Also du glaubst, dass der Unterschied nicht wirklich besteht, nur der Wille zur Unterscheidung, weil Stimmen gebraucht
werden? Weil Wahlen sind.
Weil Wahlen sind.
Da muss man sich ja unterscheiden, damit der Wähler was zum Wählen hat. Bitte.
Also, dass es keinen Unterschied gibt, das kann ich nicht teilen bezüglich der Linken, weil ich hatte die letzten Wochen so ein neues Buch von Sarah Wagenknecht in der Hand und da ist ein ganz klares Programm drin, was nicht sein soll. Also, jetzt kann man sagen, wie Sarah Wagenknecht ist nicht die Linke.
Doch, die ist die Ikone der Linken.
Was er offensichtlich will, ist zumindest zurück zu so einer Art reinlichen Kapitalismus. Also als stellt sich dann da als Notbehelf, weil er aus dem ganzen Zirkus offensichtlich nicht rauskommt. Also sie hat sich ja geändert die letzten Jahre, aber das bleibt übrig. Und das ist schon ein ziemliches Kontrastprogramm, wenn man zum Beispiel ihre Analysen und Ideen zum Finanzmarkt und Regulierung und diesen ganzen Geschichten oder Aufhebung von irgendwelchen Handlungsmöglichkeiten von so Kapitalgesellschaften oder also Finanzkapitalgesellschaften dann betrachtet und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und der zweite Punkt ist jetzt ein ganz anderer, was er gebracht hat. Diese mathematische Darstellung, die war ja richtig. Also da kann man ja nichts dagegen einwenden. Und das kann man auch hochrechnen auf große Gruppen. Also, dass sich dieses mathematische Problem so stellt. Jetzt wollte ich nochmal sagen, bei dem Vortrag müsste man jetzt noch einbeziehen, dass, und das ist zu wenig berücksichtigt meiner Ansicht nach, dass der ganze Wahlvorgang, das Ganze, was sich auf die Verfassung bezieht, ja zwangsweise aussagt,
dass meine Stimme, egal ob ich sie abgebe oder nicht, zwangsweise die Akzeptanz dieses Systems oder sowas voraussetzt. Also wenn ich nicht wähle, muss ich das per Verfassung, dieses Gesetz, dieses System akzeptieren. Wenn ich wähle, dann verschiebe ich die Gewichte. Und dann komme ich wirklich letztendlich, obwohl es dann stimmt, dass der Einzelne, wenn er abstimmt, kaum ein Gewicht hat, komme ich in die mathematische Situation, die er dargestellt hat. Also wenn ich AfD verhindern will und nicht zur Wahl gehe, dann gehe ich das Risiko ein, dass er doch einen größeren Einfluss kriegt. Und das ist zwangsweise so. Das ist nicht meine Willensentscheidung oder meine Zustimmung oder Nichtzustimmung, nach der er doch überhaupt nicht befragt. Weil der Modus so ist, die Wahl findet statt und wenn 30% zur Wahl gehen und dann, was weiß ich, 10% die AfD wählen, dann hat sie 33% der Sitze. Das ist einfach so vorgegeben, zwangsweise mir vorgesetzt.
Also, ich würde mal was sagen.
Ja, bitte.
Also zu der ersten Hälfte von deinem Argument und zu dem Argument von deinem Vorredner über den Unterschied zwischen den Parteien. Der Grund dafür, dass die Parteien sich so wenig unterscheiden und deswegen eben auch Alleinstellungsmerkmale, Themen besetzen, Akzentuierungen und so weiter so Wert legen, ist ja, dass sie alle dieselbe kapitalistische Wirtschaft verwalten, also alle eine Wirtschaft verwalten, bei der es darauf ankommt, dass sie wächst. Diese Wirtschaft in ihr Wachstum gibt die Notwendigkeiten der Politik vor. Und der Politik sind damit die Weichen gestellt, wenn ein bürgerlicher Staat eine kapitalistische Wirtschaft verwaltet, ist damit ziemlich klar, was er macht. Am Beispiel Tempo 130 auf Autobahnen. Warum ist es so, dass es in Deutschland kein Tempolimit gibt bisher? Einfach deswegen, weil Deutschland diese ganzen schnellen Autos baut, weil das ein großer Zweig der Wirtschaft ist, einschließlich Zulieferer, und weil die Politik will, dass die gekauft werden und dass man sie auch fahren können muss, dann natürlich ein Argument dafür ist, dass die gekauft werden. Deswegen mag das eine Partei jetzt schon in ihr Wahlprogramm schreiben, aber ob sie sich dann nicht dieser Notwendigkeit gegenüber sieht und sagt, naja, das ist dann doch ein bisschen wirtschaftsschädlich, also lassen wir es lieber. Man sieht schon am Kretschmann, der das Daimler-Benzmann Baden-Württemberg verwaltet, wie viel von dem Bedarf der Autoindustrie ihm einleuchtet. Im Unterschied zu denen, die halt jetzt noch in der Opposition sind. Also insofern, dass es da so wenig Unterschiede gibt zwischen den Parteien, das kommt einfach von der wirtschaftlichen Basis, die sie verwalten. Und so wird dann sicherlich auch eine Sarah Wagenknecht, wenn sie überhaupt in der Lage ist, an der Regierung irgendwas zu machen, auch Notwendigkeiten des Finanzkapitals und seines Wachstums einsehen, die sie jetzt in ihrem Buch noch nicht schreibt. Man hat übrigens, als die Linke zusammen mit der SPD in Berlin regiert hat, keinen Unterschied in der Politik gesehen zu der Vorgängerregierung.
Ich würde jetzt zu dem, was du gesagt hast, mal dranhängen. Und zwar, du hast den banalen Gedanken, dass wenn eine Partei die meiste Stimme hat, sie wird die an die Macht kommt, ziemlich umständlich und blumig ausfallen wird. Aber ich finde, es ist halt einfach banal. Wenn eine Partei die meisten Stimmen hat, dann stellt es die Regierung. Aber das ist doch kein Argument dafür.
Das Argument.
Was war denn da das Argument?
Das Argument war, wir tun die Verhältnisse ändern und erhöhen den Einfluss dieser Partei. Nicht, wenn die Partei mehr Stimmen hat, hat sie den Gesamteinfluss. Das Argument war, wir erhöhen den Einfluss der Partei durch Veränderung der Verhältnisse, der Machtverhältnisse. Das war das Argument.
Naja, aber das ist eine Fassung dieses Argument, ja. die auch dein Nachbar vorhin benutzt hat. Wenden wir uns dem nochmal einen Moment zu. Man soll sich nichts vormachen, auch hochgerechnet auf die Gesamtpopulation der Bundesrepublik, wo man nicht 18, sondern 40 oder 50 Millionen Wähler hat, ja, bedeutet nicht wählen, dass man proportional das Gewicht der anderen erhöht. So etwa war die Argumentation, und dann haben die AfDler womöglich ein größeres Gewicht beim Konkurrenzkampf um den Erwerb von Positionen. Ja, ja, das ist sicher mathematisch so. Nur, wenn man das als Argument wählt, dann unterstellt man ein Interesse. Und zwar das Interesse, dass die Art der Besetzung der Ämter doch von meiner Warte aus betrachtet gesteuert werden sollte in meinem Sinne und dass ich deswegen nicht wollen kann, dass über eine Enthaltung bei der Wahl durch Nichtwählen der Stimmenproporz in diesem Sinn verändert wird. Aber soll man denn daran interessiert sein? Ich meine, unsere Veranstaltung hatte den Titel Wählen ist verkehrt. Und vielleicht löst er ja auch manchmal Missverständnisse aus, dieser Titel. Er ist jedenfalls nicht so gemeint, dass wir der Auffassung sind, nicht wählen, das ist der passende Protest, den diese Nation verdient hat. Nicht wählen ist gar kein Protest. Man geht einfach nicht wählen. Und es ist schon gleich kein wirksamer Protest. Wenn dem überhaupt irgendwas folgt, dann deine mathematische Berechnung, dass nämlich die anderen Stimmen an Gewicht zulegen. Nur, es ist kein Protest, nicht zu wählen. Und wer das tut, nicht wählen, der ist wie der andere, der gewählt hat, zum Gehorsam verdonnert. Da unterscheidet sich gar nichts, ob ich wähle oder nicht wähle. Zum Nichtwählen muss ich auch nicht aufrufen. Das machen schon viele Leute genug. Es sind ja immerhin an die 40 oder 35, 40%, die nicht wählen. Die meisten von denen, sofern sie sich mal zu Wort melden und ich mit denen ins Gespräch komme, die gehen nicht wählen aus einem verkehrten Grund. Die gehen nicht wählen aus Respekt vor Staat, Demokratie und den Ämtern, weil sie der Auffassung sind, diese Ämter, diese Nation, die hätte etwas Besseres verdient als diese verrottete Parteienlandschaft mit ihren Karrieristen. Das ist unsere Botschaft gar nicht, sondern was wir sagen wollen mit dem Titel Wählen ist verkehrt. Wenn man kapiert hat, was eine Wahl ist, dass nämlich Menschen andere Figuren zu Herrschern ermächtigen, damit sie frei nach ihren staatlichen Notwendigkeiten beschließen können, was für den Rest der Gesellschaft gilt. Wenn man das durchschaut hat, dass das der Wahlakt ist, dann verliert man das Interesse daran mitzuwirken. Dass sich in der Folge dessen jetzt Stimmengewichte verschieben, wie du ausführst, ja, das mag die Folge davon sein, aber ich weiß ja auch überhaupt keinen Grund dafür, warum ich mich um die Art der Besetzung dieser Ämter sorgen sollte und mich dafür einsetzen sollte, weil ich es grundsätzlich für eine Zumutung halte, dass in einer Gesellschaft eine Herrschaft die Lebensnotwendigkeiten und Regeln vorgibt, und zwar mit Gewalt bewährt, die Menschen auf sich gestellt nicht so ohne weiteres zu ihrer Sache machen würden. Würden sie das nämlich, wäre es einfach ein kooperativer, friedlicher Verkehr zwischen Menschen, die zwar verschiedene Tätigkeiten, aber im Grundsatz doch vereinbare, kooperativ miteinander verrichten würden, dann bräuchte es dazu einen großen Gewaltapparat in dieser Gesellschaft. Überhaupt nicht. Einen Gewaltapparat, der mit Gesetzen dafür sorgt, dass sich Interessen an Grenzen halten, die, wenn Grenzen übertreten werden, bestraft werden, wo Gewalt allgegenwärtig ist und auch von den Menschen, die in dieser Erwerbswelt um ihr Einkommen kämpfen, Unternehmer wie Arbeitnehmer, diese Gewalt gar nicht mal einfach nur so etwas ist wie eine von außen hineinwirkende Kraft, die manches einhegt, sondern die wird immerfort aufgerufen. Wenn sich Interessengruppen streiten, ja, Autobahnbauer, die ihre Maut kassieren wollen, oder Rentenversicherer, oder Unternehmer, die eine Steuer verhindert haben wollen oder gegen Google eine durchsetzen wollen, weil sie die Konkurrenz nicht mögen. Immerzu gibt es Aufrufe nach Gewalt, die man für seine eigenen Interessen in Stellung bringen will. Das meine ich, das ist ein Beleg dafür, ein Zeugnis davon, dass das gesellschaftliche Getriebe, die wirtschaftliche Art, wie die Menschen miteinander ihren Erwerb organisieren, ein Gegeneinander ist, dass die Gewalt deswegen als notwendiges Lebensmittel braucht. Und das halte ich für einen völlig unguten Zustand. Und deswegen bin ich auch nicht daran interessiert, wer diese Gewalt ausübt. Ich bin dagegen, dass sie ausgeübt wird.
Ich nehme jetzt einfach mal Frankreich. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte in der letzten Konstellation. Da kommt so eine Rechte, die schon ganz üble Sprüche drauf hat und vielleicht noch einiges durchzieht. Und dann kommt so ein neoliberaler junger Typ da, der aus dem Krankenwesen groß geworden ist. Das Zwangsmäßige ist doch das Wesentliche. Also ich bin doch, wenn ich nicht hingehe, dann ist vielleicht diese Rechte da, die kommt dann an die Macht und die macht es wirklich vielleicht übler als dieser neoliberale Fritze da. Also das geht doch, es hat doch keinen Sinn, die Situation ist so, dass mir das vorgesetzt ist. Der Wahlmodus in Frankreich ist so, dass wenn solche Konstellationen aufkommen, dass man dann wirklich auch praktisch konfrontiert wird durch die Konsequenz, dass die mit Le Pen drankommen wäre, dass da einiges irgendwo so gelaufen wäre, wie ich es überhaupt nicht will. Und jetzt weiß ich nicht, was bei dem Zweiten da rauskommt, aber das ist doch irgendwie die Wahl zwischen einer ganz schlechten Alternative und einer schlechten. Ich bin betroffen. Ich kann mich nicht rausziehen wie irgendjemand am Schock aus dem Sumpf. Und das ist ja das Üble. Und das kann ich auch nicht auflösen durch irgendwie sehr, sehr geschickte Argumentationen, sondern es ist das praktische Verhältnis, das vorliegt.
Das stimmt, du hast recht. Das kann man nicht einfach durch eine Argumentation auflösen. Das ist einem praktisch vorgegeben. Aber gerade deswegen, meine ich, kommt es doch drauf an, dass man versucht, die richtigen Argumente, um das zu beurteilen, gemeinsam erarbeitet und findet. Weiß ich schon. Eben, aber deswegen kommt es mir heute Abend, wie auch sonst, darauf an, dass man zum Urteil über die Sache findet, damit man wenigstens weiß, wogegen man sich richtet. Noch zu deiner Erläuterung jetzt, ja, zwei Bemerkungen. Die eine: Du merkst ja selber, in welches Gleis man kommt. Wenn man zwischen Macron und Le Pen einen Unterschied dingfest machen soll, um sich als Wähler zu entscheiden. So wie du gerade redest, höre ich bei dir heraus, du magst diese Le Pen nicht wegen ihrer nationalistischen Ausländerfeindlichkeit. Du magst den Macron nicht, weil er dem Profit der Wirtschaft die oberste Priorität einräumt und mit seiner Arbeitsmarktreform und seinen Lohnsenkungen und der Streichung der 35-Stunden-Woche den französischen Arbeiter in großem Stil verarmen wird, um die französische Wirtschaft auf Wachstumskurs zu bringen. Das höre ich bei dir raus. Du vergleichst jetzt die beiden Szenarien und sagst, beide magst du nicht, aber das eine hältst du für das kleinere Übel. Ja bitte, das wäre jetzt mein erster Einwand. Wollen wir uns wirklich immer wieder zwischen Übeln entscheiden? Du hast recht, wenn du sagst, das ist doch eine gegebene Lage, nichts, was du dir ausgedacht hast. Aber du siehst dich dennoch herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und ich möchte eigentlich mehr für den Gedanken werben, man soll mal damit aufhören, sein Leben lang immer zwischen Übeln zu entscheiden, nur weil einem nur nach deinem Dafürhalten übel vorgesetzt werden. Aber jetzt noch ein theoretisches Argument dazu, zu Macron und Le Pen, was theoretisches, was nicht so sehr parteipolitisch ist. Es ist kein Zufall in einer Demokratie, dass sich dort Strömungen in der Parteienlandschaft etablieren, die wie Le Pen und Macron oder wie AfD und SPD oder Linkspartei funktionieren. Warum? Das wirtschaftliche Getriebe, das man Kapitalismus nennt, ist überhaupt nur lebensfähig, wenn die gegensätzlichen Interessen zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern, zwischen Mietern und Vermietern, zwischen Käufern und Verkäufern, über Verträge, über Gesetze, über Rechte, durch eine Gewalt observiert, geregelt werden und auch sanktioniert werden. Wer Gesetze bricht, wird eingesperrt oder verurteilt. Diese Gegensätze werden auf diese Weise geregelt und betreut. Das heißt, Gewalt ist in dieser Wirtschaftsweise das allererste Lebensmittel der Menschen. Ohne Gewalt funktioniert überhaupt nichts. Und auf seine Weise spricht es ein Wähler aus, wenn er sagt, Ordnung muss sein. Er weiß zwar nicht genau, wofür diese Ordnung unbedingt sein muss, aber dass sie sein muss, weiß er. Er wäre sich nicht sicher, ob sein Arbeitgeber den vollen Lohn auszahlt, wenn es keinen Vertrag gibt, bei dem der Staat sagt, bei Nichterfüllung kommt ein Gerichtsvollzieher und wenn dem nicht gehorcht wird, kommt die Polizei. Also Gewalt ist das allererste Lebensmittel. Das ist ein Dienst, Gewalt, ein Dienst an den ökonomisch gegensätzlichen Interessen dieser Menschen, die im Kapitalismus unterwegs sind, und das spricht gegen diesen ganzen Kapitalismus. Weil das aber so ist, dass Gewalt das Lebensmittel für die Existenz dieser Wirtschaftsweise ist, gibt es immer im Kapitalismus zwei gedankliche oder politische Stränge. Während die eine sagt, der Staat hat zwar die Bedingungen zu setzen, unter denen das Wirtschaften stattfindet, damit die Bürger ihren Geschäften nachgehen können, aber er hat sich herauszuhalten, so argumentiert die FDP. Dann ist man ein Wirtschaftsliberaler. Dann ist man so einer wie Macron und sagt, die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Dann müssen alle Regularien, die den Unternehmern Schranken auferlegen, entfallen. Das ist die eine Strömung. Aber die andere, der andere Strang ist, den die AfD oder Le Pen verfolgt. Wenn Gewalt das unerlässliche Lebensmittel dieser Wirtschaftsweise ist, dann muss auch zuallererst die Intaktheit dieser Gewalt verbürgt sein. Dem muss sich alles unterordnen. Da muss gelten, nicht der Profit hat das Sagen, sondern die Nation. Der eigene Staatsbürger ist das Sorgeobjekt dieser Gewalt, nicht der Fremde. Das darf nicht verwässert werden durch grenzüberschreitende Durchlässigkeit für Migranten, nur weil Unternehmen sagen, sie könnten auch gut polnische Klempner gebrauchen. Ich wollte erst mal sagen, diese beiden Seiten, die du wie zwei Übel auffasst, ja, du fasst sie wie zwei Übel auf, okay, ich wollte sagen, das ist kein Betriebsunfall in der Demokratie, sondern dass es diese beiden Strömungen gibt, diesen sogenannten Neoliberalismus, freie Fahrt der Wirtschaft und dem Wachstum, und auf der anderen Seite das Plädoyer für die Intaktheit der Gewalt, der sich alles andere unterzuordnen hat. Das ist wegen dieser Wirtschaftsweise notwendig, die ihre Gegensätze überhaupt nur aushält und überlebt, wenn es dauernd eine Gewalt gibt, die sich einmischt und regelt und betreut.
Ich wollte eigentlich sagen, dass das, diese Kontrastierung zwischen FDP und irgendwelchen anderen Positionen, dass sie dann doch nur vorgeschoben ist, die FDP steht auch in einem starken Staat, nur macht sie den Rahmen fürs Kapital offener. Also sie will weniger Interventionen des Staates, aber im Rahmen, wie sie den Kapitalismus voll durchsetzen.
Ja.
Also das ist, da gibt es nur einen Unterschied in der Art, wie man das macht. Also in welchem Umfang, wie man das Unternehmertum agieren lässt und so weiter.
Du hast recht, beide Seiten kommen immer bei allen Parteien vor. Der Unterschied liegt darin, wie sie die Hierarchie zwischen diesen Seiten ordnen. Ja. Aber da wollte ich gerade sagen, dafür gibt es eine Notwendigkeit. Das stimmt nicht, dass man zu denen sagen könnte, AfD oder Le Pen, das sind die ewig Gestrigen, die sind immer noch von Hitler infiziert, die haben eigentlich mit einem modernen Nationalstaat nichts zu tun. Das ist der Nährboden davon, dass dieses rechte Gedankengut und das Plädoyer für den starken Staat unausrottbar ist. Das kommt daher, dass dieser starke Staat für den ganz normalen bürgerlichen Erwerb das unentbehrliche Lebensmittel ist. Da kann man sich entweder auf die Seite stellen, das ist unser Lebensmittel, der soll eine Dienstleistung sein und sein Werk verrichten und sich ansonsten dann raushalten. Oder auf die andere Seite schlagen und sagen, ja, wenn der das unentbehrliche Lebensmittel ist, dann muss alles dafür getan werden, dass diese staatliche Gewalt unangefochten dasteht. Das muss die oberste Priorität sein. Dafür müssen alle Opfer bringen, sogar die Unternehmer. Deswegen wird man das, wollte ich sagen, nicht los, dass in einem demokratisch organisierten Kapitalismus diese Rechtsausleger immer mit im Programm sind, eben wegen dieses dialektischen Verhältnisses von Gewalt als Dienstleistung am bürgerlichen Erwerbsbetrieb. Das sind nicht die Nachkommen von Hitler, die sich verirrt hätten in der Zeitschiene. Die wachsen auf diesem Boden. Die sind ja auch viel zu jung. Die Weidel, die kennt den Hitler ja gar nicht mehr.
Persönlich.
Ich glaube, über deine Ausführungen ein bisschen sein Ausgangspunkt verloren gegangen ist. Ich hatte dich so verstanden, dass du sagst, zum Beispiel Frankreich, die Wahl zwischen zwei Parteien, die wir beide nicht genehmigen, da ist doch nicht wählen das Schlechteste, was man machen könnte. Es wäre doch besser, wenn man schon diesen Verhältnissen ausgesetzt ist, dass man sich für das weniger Schlimme entscheidet.
In der Konstellation?
In der Konstellation.
Also nicht einfach so als Haltung oder sowas. Das, in der Konstellation.
Ja, nur ausgesetzt bist du immer, solange regiert wird. Du entscheidest doch gar nichts über das, was sie regierungsmäßig machen, wie sie es machen, wie sie über dich bestimmen. Ich habe den Teil des Vortrags jetzt schon nicht verstanden, dass es eigentlich mal den Gedanken nahelegen wollte, warum willst du denn den Ausgangspunkt, ich werde regiert, mir wird vorgeschrieben, wie ich zu leben habe. Warum willst du den denn immer als positiven Ausgangspunkt nehmen, zu sagen, ja, wenn mir nur diese Wahl gelassen wird, dass die anderen über mich bestimmen, dann will ich wenigstens dabei sein, zu sagen, wer das macht.
Ich habe gar nicht gesagt, ich habe gesagt, ich bin in einem Zwangsverhältnis, aus dem komme ich praktisch jetzt in absehbarer Zeit überhaupt nicht raus. Es gibt eine konkrete Konstellation, wo irgendwelche Rechten oder sowas, die sehr unangenehme Seiten haben, die mich auch treffen, wenn sich das gesellschaftlich etabliert, sieht man ja an verschiedenen Staaten, zum Beispiel Ungarn, möchte ich nicht unbedingt reden, wenn so eine Bande am Werk ist, die bei das Bildungssystem umdreht. Das geht dann über Jahre wahrscheinlich, da verändern sich Verhaltensweisen, sonst was. Und ich habe darüber geredet, das allgemeine Zwangsverhältnis, genauso mit den Wahlprognosen, warum die Aussage, dass es uninteressant wäre. Also der Wahlkampf uninteressant wegen fehlenden Unterschieden. Man kann das sagen, der Wahlkampf ist uninteressant, weil die Leute über die Wahlumfragen wissen, dass so Ausreißer, Parteien wie, was weiß ich, AfD so und so, nicht die große Chance hat und so weiter und die Merkel an die 40% prognostiziert kriegt. Wenn ich das täglich geliefert kriege oder alle paar Tage, warum soll ich die Wahl dann noch spannend finden? Also nur mal zu dem Punkt noch einmal. Und ich habe jetzt gesagt, ich bin in einem allgemeinen Zwangsverhältnis, das mich unmittelbar betrifft, in der konkreten Situation, wo zwei Typen für Programme stehen, die beide unangenehm sind, aber eins ganz besonders ich jetzt als unangenehm empfinde. Und das ist dann eine Konstellation, wo ich dann zwangsweise eventuell mich dafür entscheide, dieses ganz Schlimme irgendwie abzuwehren. Indem ich, oder mich bemühe, einen Abwehrversuch zu starten, indem ich meine geringe Stimme in so einem großen Land irgendwie zur Geltung bringe. Weil es eh scheißegal ist, allgemein, ob ich zustimme, weil man stimmt immer zu, weil die Verfassung das vorgibt. Gewählt ist der die Mehrheit der Stimmen hat und so weiter und so fort. Egal, wie die Wahlbeteiligung ist.
Aber wollen Sie mit der Meinung sein, Beide Alternativen, die da zur Wahl stehen, die wären für Sie unangenehm. Wieso sollte die eine Alternative dann angenehm werden, nur weil es mit der anderen, weil die andere in der Mitte steht? Das ist doch ein Blödsinn, oder?
Weniger unangenehm.
Ja, aber
das ist sehr angenehm. Das ist doch ein Unterschied. Wenn ich nichts zu essen habe oder so viel zu essen habe, dass ich verhungere und als Alternative irgendeinen Fraß hingestellt kriege, der gerade meinen Kalorienbedarf gerade zur Not erfüllt, dann ist das die bessere Alternative. Weil ich da, also das ist doch ein komischer Gedanke.
Also
keine Zustimmung zu der Situation.
Nein, du musst ja vergleichen, ist denn das so in meiner Fall kritisch und Zufall, dass ich übernehme, in meiner Fall habe ich gar nichts. Also, Da bemängelt man doch dann was ganz anderes. Du hast es doch in beiden Fällen jetzt mit Parteien zu tun, die regieren wollen, und wo du sagst, naja, was die da veranstalten, das passt dir nicht in Kram, das läuft ein, dem, was du willst, zuwider. Also, Leute, wenn es so ist, dann wird es doch auch nicht dadurch hinnehmbarer und bejahenswerter, nur weil die anderen auch scheiße sind.
Also, ja, das ist das Argument des kleineren Übels.
Vielleicht halten die Begrifflichkeiten nicht. Es wird schon angenehmer, wenn es ein bisschen angenehmer ist. Aber ich nehme doch gar nicht zu.
Ja, machst du doch, wenn du so eine Idee. Du sagst doch, du
kennst. Das ist doch ein Erpressungsverhältnis. Und ein Erpressungsverhältnis hat nie was Positives, sondern es sind zwei Übel, unter denen ich mich entscheiden muss.
Ja, und dann sagst du.
Das ist ein cooler Zustand.
Dann muss ich das da mal nachfragen. Dann musst du unter Zwangsverhältnissen was anderes verstehen, als zu sagen, ich lebe in dem Kapitalismus, an dem kann ich mit der Wahl nichts ändern. Weil du hast offenbar eine Vorstellung, die heißt, ich kann mit der Wahl etwas weniger Schlimmes herbeigeben.
Ja, das sage ich schon. Wenn die Konstellation so ist, wie sie, ich habe jetzt Krankheit als Beispiel genommen, wo dann Bundeswohl das vorschreibt und da waren wirklich die zwei Typen und nichts anderes in der Situation. Und ich habe jetzt nichts anderes gewählt, weil ich ja weiß, wie die Diskussion dann aufkommt.
Na, aber schau mal, dir ist ja einerseits das Argument mit dem kleineren Übel selbst geläufig. Insofern muss man das jetzt nicht nochmal vortragen. Aber dennoch halte ich diese Konsequenz, die du ziehst, für nicht in Ordnung. Du suchst ein Bild, um plausibel zu machen, warum es doch vernünftig sein könnte, zwischen zwei Übeln zu wählen. Und das Bild, das du wählst, ist, dir bietet einer einen vollen Napf an oder einen halbvollen und der andere einen leeren. Also du präsentierst zwei Alternativen, die dir wirklich zum Zugriff offen stehen, um zu sagen, ja, in diesem Fall ist doch meine Wahl glasklar. Ja, dem würde jeder im Saal auch zustimmen. Wenn du wirklich in dieser erpressten Lage bist, dass du zwischen einem halbleeren und einem leeren Napf wählen kannst, dass du den halbvollen nimmst. Ja? Nur, du benutzt es als Bild für deine Wirkmächtigkeit in einer Wahl und darauf passt das gar nicht. Während du in deinem Beispiel mit deinen Fressnäpfen wirklich den Zugriff hast und sagen kannst, ich bestimme jetzt, was ich bekomme, das kleinere Übel. Hast du bei der Wahl diesen Zugriff gar nicht? Bei der Wahl mag das dein Motiv sein, ja, aus dieser Berechnung heraus zu wählen. Aber was du tust, ist, dich als ein zufälliges Entscheidungsatom unter 50 Millionen zu mischen, wo du diese Wirkkraft überhaupt nicht auf dich gestellt entfaltest. Jetzt könntest du sagen, ja gut, dann müsste ich eben versuchen, 30 Millionen Leute zu überzeugen, dass die auch Macron statt Le Pen wählen, wenn das kleinere Übel ist. Nur, wenn du dich wirklich zu dieser Aufgabe entschließt, dann würde ich dir raten, entschließ dich doch lieber gleich dazu, den 30 Millionen zu sagen, dass der Kapitalismus nicht taugt und nicht die falsche Führung des Übel ist. Wenn du schon sagst, der Wahl hängst du diese Wirkmächtigkeit an, aber nur durch den Zusatz, wenn es dir gelingt, 30 Millionen andere auf deine Seite zu bringen per Überzeugung, dann überzeug sie lieber gleich für das Richtige.
Das ist doch eine fiktive Möglichkeit. Ich kann doch nicht in der konkreten Situation jetzt argumentieren mit der fiktiven Möglichkeit. Habe ich doch gar nicht. Ich maße mir doch nicht an, 30 Millionen durch irgendeinen Akt. den ich die nächsten Tage machen kann, zu überzeugen.
Ja, natürlich maßst du dir das nicht an, aber das ist die ganze Stütze für dein Argument. Du bewirkst dann doch was, obwohl du nur ein Kreuz ablieferst. In der Spekulation auf 30 Millionen, die sich dazugesellen müssen, von denen du im Nachgang sagst, aber in der Hand hast du da gar nichts und du würdest es auch nicht versuchen wollen.
Das ist ja nur ein Versuch.
Du merkst, wie viele argumentative Windungen nötig sind, um dem Wahlakt eine Wirkung zu bescheinigen, die er einfach nicht hat.
Nein, das ist gar nicht. Weil wenn sich genug Leute einreden, dass das so stimmt, dann kriegen wir einen halbvollen Lauf. Einen schönen leeren Lauf. Wir haben einen halbvollen leeren Lauf. Wenn sich genug Menschen das einreden, kriegen wir den leeren. Das ist das einzige Argument, das ich liefern kann. Umso mehr muss ich selber wählen, damit der Halbvolle zumindest noch rauskommt. Nicht, weil ich das Ü-Tüpfelchen sein werde, weil genau 40 Millionen dagegen sind und 40 Millionen einer dafür sind, sondern für das Szenario, weil ich selber vorgehen sollte und andere hoffentlich ähnlich denken in dem Fall. Aber das Problem, was wir haben, es ist ein riesiges ethisches Dilemma, das ist schon klar, wo eigentlich jeder Schritt, den wir gehen, nicht optimal ist. In einem Schritt kriegen wir den leeren Napf, im anderen den halbvollen, im nächsten Schritt überlassen wir es dem Zufall, weil wir ja gar nicht Einfluss nehmen, welcher Napf rauskommt. Alle drei Szenarien sind nicht schön. Und deswegen denke ich, dass es wieder eine liberale Antwort wird. Es ist eine persönliche Entscheidung.
Die Politik verteilt überhaupt keine Näpfe. Weder halbvolle, noch leere, noch volle, sondern die Politik, die setzt die Bedingungen durch, unter denen ein ökonomisches Getriebe, die kapitalistische Rechnungsart, darüber entscheidet, wie viel bei jedem im Napf landet.
Und sie entscheidet, ob Schwule heiraten oder nicht. Und sie entscheidet, ob Schwarze Rechte bekommen oder nicht. Und sie entscheidet, ob wir Juden in Arbeitslager schicken oder nicht. Das sind Sachen, die Politik ebenso entscheidet. Und das sind Sachen, die ich verhindern will in diesem leeren Nachfolger.
Ja, das ist dann ein neues Thema. Das ist dann ein neues Thema, ob wirklich die Menschen die Erfüllung ihrer Interessen brauchen oder ob sie Rechte brauchen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Bleiben wir mal bei den Wahlen.
Ja, ich würde dazu noch was sagen. Also erstens, der Argumentation unterstellt, dass der Staat, an den du dich wendest als Wähler, ziemlich hart mit dir umspielen kann. Und deswegen musst du dich, Mitentscheidung darüber, wer da was sagen hat. Also, das ist ein bisschen ich möchte noch nicht.
Vielleicht kann ich dein Argument verstehen, aber vielleicht kann man es so sagen. Alles, was du jetzt angeführt hast, diese Beispiele, wogegen du dich wenden möchtest, mit deiner Wahlstimme.
Das sind Archetypen, das sind nicht richtige Beispiele, das sind Archetypen und
ein Großes. Das ist nicht. Du hast ja als Beispiele genommen. Unterstellt eine Macht, die sowohl das eine wie das andere machen kann. Und der willst du zustimmen.
Und da gibt es einen anderen Punkt, und zwar den, dass, nehmen wir mal das umgekehrte Beispiel, nämlich die vor ein paar Jahren die CSU gewählt haben. Das haben ja zuhauf, das merkt man ja jetzt auch leid, die können mit so Flüchtlingen überhaupt nichts anfangen. Die haben sie auch noch, so wie sie wählen, das Heimat in guten Händen oder so. Und jetzt sind sie damit konfrontiert, dass sie mit ihrem Wahlkreuz überhaupt nicht bestimmen können darüber, wie es läuft. Das liegt halt ganz in der Hand derer, die gewählt wurden. Also, ein Beispiel mit den Schwulen, also die dass diese Wohnmobilien organisieren würde, das haben Sie vielleicht haufenweise Wähler der jetzigen Regierung und so überhaupt nicht so gewünscht. Also,
ich meine, das zentrale Argument gegen die ganze Überlegung ist schon gefallen. Nehmen wir dann dein Beispiel mit der Homo-Ehe oder überhaupt dem Recht auf Homosexualität. Das war ja in Deutschland bis 1980 irgendwann ein Straftatbestand. Ja, es war ein Straftatbestand. Aber schau, womit hat man es zu tun? Man hat es zu tun mit einem Gewaltapparat, der das gesellschaftliche Leben, nicht nur das wirtschaftliche, sondern auch das private, unter Vorgaben stellt, die er mit Gewalt durchsetzt. Selbst die Frage, wie es einer im Bett hält, war nicht einfach freies Ermessen des Individuums. Homosexualität war ein Straftatbestand. Wie kommt überhaupt ein Staat auf sowas? Weil er die Familie als die Keimzelle des Fortbestands des eigenen Volkes achtet, das seine Basis ist. Deswegen hat er eine Sexualität, die diesem Prinzip widerspricht, die rote Karte gezeigt und sie bestraft. Jetzt kriegt man das mit. Aber will man denn wirklich sagen, die Erlaubnis der Homosexualität oder gar die Anerkennung der Homo-Ehe als fast gleichwertiger Ehestand ist eine Errungenschaft, um die es sich zu kämpfen lohnt? Also wenn ich mich jetzt schon entscheiden muss, angesichts einer Lage, wo selbst die privaten Regungen in Sachen Sexualität strafbewehrt sind, dann wäre ich lieber gegen die Instanz, die so etwas tut, statt für die Korrektur ihrer Maßnahmen.
Was ist die Alternative?
Die ist damit genannt. Die ist damit genannt. Dass man gesellschaftliche Verhältnisse ablehnt, die diesen Gewaltbedarf haben und den Staat als die dafür passende Antwort wollen. Das will ich nicht.
Was ist dann die Alternative, wenn nicht der Staat? Es gibt zwei übrigens.
Wir brauchen da keine Alternative. Wir wissen erstmal, wogegen wir uns wenden. Wir wollen diese Wirtschaftsweise nicht, die diese Staatsgewalt nötig hat, damit sie überhaupt existieren kann und die Gegensätze haltbar sind, die in ihr durch den Staat mit dem Eigentum und dem Geld zur Lebensgrundlage erhoben sind. Wenn man das nicht möchte, wenn man nicht möchte, dass ein ganzes Leben lang eine arbeitende Bevölkerung von dem Geld, das sie verdient, schwerlich lebt und im Alter nichts zu beißen hat, wenn man diese Wirtschaftsweise nicht will, ja, dann will man auch die Gewalt nicht, die das zur Lebensgrundlage der Menschen dekretiert. Das ist der einfache Schluss, den ich daraus ziehe.
Naja, momentan geht es Leuten hier besser als den meisten Menschen auf dem westlichen Planeten und den meisten Menschen, die jemals früher existiert haben.
Aber guck mal, wo deine Kritik jetzt landet. Du musst jetzt schon nach Bangladesch gehen, um zu sagen, es sind doch sehr taugliche Verhältnisse hier. Es sind sehr taugliche Verhältnisse hier. Du brauchst das Argument des Vergleichs und das ist immer verräterisch.
Was soll ich sonst machen? Wenn nicht vergleichen mit anderen reellen Systemen, die existieren.
Nein, die Lage beurteilen. Du sollst die Lage beurteilen.
Also jetzt nehme ich auch einen Staat.
Ich habe zwei Fragen.
Nein, wenn du sagst, du vergleichst diesen Krieg, dann kriegen
wir
aber auch einen Staat.
Ja. Das Argument war ja nicht, dass jeder Staat Glück erschafft hat, das Argument war, dass Glück nur in einem Staat sein kann. Was ist die Alternative zu einem Staat? Wir können eine Anarchie ausrufen, ja. Das können wir. Ist das eine Alternative?
Das geht jetzt zu sehr ins Unernste über. Das diskutieren wir jetzt mal nicht.
Aber es ist ja... Wenn wir jetzt alle der Meinung sind, dass Wahlen nicht das richtige Mittel zur Regierungsbildung sind, ich nehme an, es gibt eine Regierung oder es gibt eine Verwaltung, was wäre dann das probate Mittel, um da eine Einigung zu schaffen? Deine Meinung?
Die habe ich eigentlich mit den Argumenten, die gefallen sind, wenigstens in Andeutungen skizziert. Ich möchte mich darum bemühen, andere Menschen von diesem Urteil über den Kapitalismus und seinen notwendigen Folgen zu überzeugen. Und ich möchte Ihnen vor allen Dingen zum Thema Wahlen nahebringen, es ist eine verkehrte Auffassung, dass man alles das, was in einer kapitalistischen Wirtschaft an sozialen Folgen hervorgetrieben wird, Armut ist das Stichwort, nicht die Folge dieses Wirtschaftssystems, sondern die Folge schlechter politischer Verwaltung ist. Sodass man meint, als Wähler, wenn ich die Figuren auswechsel und die Parteifarbe ändere, dann ließe sich durch eine andere politische Verwaltung alles Missliche aus diesem System heraussubtrahieren, sodass etwas Brauchbares bleibt. Eine Andeutung noch zu deiner Linkspartei, die vorhin mal gefallen ist, wo du darauf beharrt hast, die machen doch durchaus anderes. Ja, es stimmt. Die haben manches andere, das sie propagieren. Zum Beispiel den Mindestlohn. Die Linkspartei ist eine Partei, die will sich nicht einfach in das übliche Fahrwasser der sozialen Gerechtigkeit eingliedern, sondern die behauptet, sie will etwas Durchgreifendes verändern. Sie will als einzige Partei einen auskömmlichen Mindestlohn machen. Da fordert sie statt 8,84 Euro 12 Euro. Wie kommen die auf diese 12 Euro? Sind die so ermittelt worden, dass die Wagenknecht nachschaut? Wie ist es eigentlich, wenn ein Familienvater mit Frau und einem Kind von mir aus oder zweien seine Miete bezahlen muss und seine Brötchen einkaufen geht und seine Steuern zahlt? Was braucht der Mann zum Leben? Sind die so auf 12 Euro gekommen? Man würde ganz andere Rechnungen anstellen. Man würde ja auch vielleicht zu dem Ergebnis kommen, 38,90 wären ein passender Mindestlohn. Warum ist das verwegen, sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen? Das ist deswegen verwegen und deswegen wird es auch von der Linkspartei nicht gemacht, weil sie den Bedarf Mindestlohn in Relation setzt zu einem Wirtschaftswachstum, mit dem das verträglich sein muss. Würden die sagen, 38,90 sind der passende Mindestlohn, da würden die sich der Lacher in ihrer Klientel sicher sein und in den eigenen Reihen, weil die sagen, das verträgt doch eine Wirtschaft nicht, die Gewinn machen muss, statt Menschen zu ernähren. Also akzeptiert diese Partei das falsche Grundmuster dieser Wirtschaft, dass diese Wirtschaft nicht für den Bedarf der Menschen da ist, sondern der Bedarf der Menschen sich an dieser Wirtschaft auszurichten hat. Das ist der Standpunkt und an dem, ja, auch wenn du jetzt zu Recht sagst, die 12 Euro sind natürlich rein arithmetisch gesehen ein Unterschied zur Mindestlohnforderung der SPD. Die Logik weist gar keinen Unterschied auf. Dass nämlich ein Mindestlohn gefordert wird gegen die Wirtschaft, von dem dieselbe Partei, die das tut, gleichzeitig will, dass er mit der Wirtschaft und ihren Bedürfnissen verträglich ist. Das ist die Weise, wie der quasi soziale Aufschrei, es muss ein ordentlicher Mindestlohn, kompatibel gemacht wird, in Übereinstimmung gebracht wird mit den wirtschaftlichen Notwendigkeiten, Wachstum, die überhaupt dazu geführt haben, dass viele Leute im Land keinen Lohn verdienen, von dem man leben kann. Und das meine ich, das ist der Beweis für den Fehler, für den Beweis des Fehlers des Wählers, dass er meint, das kommt nicht aus der wirtschaftlichen Grundrechnungsart, dass es uns schlecht geht, sondern aus der verkehrten politischen Verwaltung. Kaum wählt er mal einen anderen politischen Verwalter und sagt, jetzt will ich es aber mal wissen, jetzt wähle ich die Linkspartei, könnte er bei der lernen, dass ihre Mindestlohnforderung sich deswegen in diesem bescheidenen Bereich aufhält, weil auch diese Partei keinen anderen Weg weiß, als die politische Verwaltung den Prinzipien der Wirtschaft anzubequemen, sie dafür tauglich zu machen, die ja auch die zum Wachsen bringen wollen. Und das ist der Beweis dafür, dass da eine Symbiose vorliegt von Wirtschaft und Politik. Nicht, weil es korrumpierte, verdorbene Figuren wären, sondern weil der Staat den Notwendigkeiten einer Wirtschaft Rechnung tragen will und muss, solange er die zu seiner Machtbasis erklärt, die einfach unverträglich ist mit den sozialen Bedürfnissen der Menschen. Und das gibt die Linkspartei auf diese Weise zu.
Also, dann ist dein Argument ja, aber die Linkspartei meint es auch nicht ernst.
Doch, die meint es ernst. Ich will sagen, das kann man gar nicht anders ernst meinen.
Ja, aber wenn sie nicht richtig kalkulieren und wenn die eigentlich gar nichts Grundlegendes am System ändern wollen, das ist es doch, was mich daran reizt, die Linkspartei eventuell zu wählen. Ich bin jetzt nicht so informiert, aber es gibt doch sicher auch andere Parteien, die sagen, wir wollen jetzt nicht Wachstum zu der Grundlage unseres Wirtschaftens machen.
Aber das hat die Linkspartei nicht. Dass Wachstum nicht Grundlage der Wirtschaft sein soll, das hat die Linkspartei nicht.
Nee, gut, aber ich meine, das muss jetzt nicht das Argument sein, dass das Wählen verkehrt ist. Es kann ja immer noch eine Partei geben, die wir einfach wählen müssen.
Würde die Linkspartei tatsächlich fordern, das System zu ändern, den Kapitalismus abzuschaffen, dann würde sie ja eigentlich erst zugelassen werden zur Wahl.
Warum denn? Widerspricht das zum Grundgesetz?
Ja.
Sehr super.
Ja, jetzt kommt mal fragen, wie ist es formuliert. Wenn sie formulieren würde, sie hält dort die Grundparagraphen, die Grundartikel des Grundgesetzes ein.
Wenn sie es wirklich machen wollen,
dann ist es die Frage, was rauskäme. Also.
Weißt du, wie man solche Prozesse bei den Parteien öffentlich kommentiert? Vorhin kam das Stichwort Berlin, wo die Linkspartei ja mit in der Regierung sitzt und kräftig für die Verarmung der Müllwerker mitgesorgt hat, damit der Staatssäckel wieder ins Lot kommt. Ja? Es gibt das Wort der Entzauberung der Parteien. Woher kommt es eigentlich? Bei der Linkspartei ist der soziale Standpunkt im Unterschied zu anderen so vehement vorgetragen, dass sie sich selbst wie Systemkritiker präsentieren und sagen, sie sind quasi die sozialistische Partei im demokratischen Spektrum dieser Parteienlandschaft. Und da fordern sie auch viel. Kaum an einer Macht beteiligt, Berlin, fangen sie an zu regieren. Regieren heißt, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die dort der Landeshaushalt als eine Einkunftsquelle behandelt, in ihrer Eigengesetzlichkeit zu respektieren. Da darf man nicht Auflagen machen, Steuersätze hochtreiben und das Wachstum abwürgen. Dann verdient der Staatssäckel nichts an der Wirtschaft, die er zu seiner Einnahmebasis macht. Dann muss man dafür sorgen, dass diese Einnahmebasis wächst, indem man Leute verbilligt, damit die Unternehmensgewinne sprießen. Da merkt man an dem Wort entzaubern. Ja, als Opposition kann man viel versprechen, aber kaum an der Macht beteiligt, sind sie dabei, sich den Notwendigkeiten der Wirtschaftsweise zu akkommodieren, die ihnen das Handeln zur Notwendigkeit machen.
Ja, schon, sage ich ja gar nichts dagegen, aber ich führe jetzt nochmal, ist mir gerade was gekommen, wieder Mathematik und Ökonomie und so weiter. Wenn man Spieltheorie anschaut, dann stellt sich ja noch die Frage, also ich habe vielleicht ein 20 Jahre Leben, wenn ich Glück habe oder so, was passiert die nächste Zeit?
Ja, die sieht da ganz frisch aus.
Was passiert die nächste Zeit, so in absehbarer Zeit oder sowas? Und die Systemgrundlagen, die halte ich für so fest zur Zeit bei uns hier. So allgemein betragen, die ganzen Ideologien, die man verlinkt und das ganze Geschehen, wie das alles verwoben ist, Medien, Kapital, alles Mögliche, dass ich zum Beispiel zu dem Ergebnis kommen kann, ich sehe jetzt unmittelbar überhaupt keine Chance. Also das, was ich gut fände oder sowas zu erreichen. Dann geht doch ein rationaler Mensch möglicherweise her und sagt, dieses Ziel gebe ich auf, jetzt einmal, obwohl es mein Anliegen wäre. Und begebe mich auf eine andere Ebene und sage, wie komme ich noch einigermaßen zurecht.
Ja. Wer ist für das richtige Anliegen hält und sagt, das kann er nicht umsetzen, der glaubt dann nicht, dass er das nicht umsetzen können wird, dann ist das einfach frei mit der Politik und lebt dahin und das war's. Aber da folgt doch nicht daraus, dass er dieses Anliegen ja nicht umsetzen kann, dass er jetzt für ganz anderes ist. Und ganz anderes.
Was heißt, ich bin dann für was?
Ja, aber es sind zwei verschiedene Dinge. Weißt du, ob du deine Lebensplanung im fortgeschrittenen Herbst so betrachtest, dass du sagst, wirkliche Optionen für eine durchgreifende Veränderung siehst du nicht oder siehst du nicht für dich, also entscheidest du schwimmst einfach so mit und lässt es, wie es ist. Das magst du so entscheiden.
Das heißt, ich stimme so mit, ich finde es schnell.
Nein, ich will dir deine Skrupel nicht absprechen.
Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich bei, zum Beispiel bei der Linkspartei schon irgendwo programmatische Unterschiede ist, aber das heißt ja nicht, dass ich das gut finde oder dass ich das irgendwie anstrebe. Und
das will ich dir auch gar nicht vorwerfen.
Ich weiß doch diesen ganzen, diese Notwendigkeiten, wenn man den Laden verwalten will und diese ganzen Dilemmata, die dann auftreten. Und Berlin ist halt ein schlagendes Beispiel, weil die ja einen desaströsen Haushaltsvorgaben hatten. Die hatten noch, da reinzugehen in die Regierung, war der absolute Witz für Linksparteien. Das war doch ein grundsätzlicher Fehler. Die hatten doch überhaupt keine Handlungsalternativen. Wenn sie nicht sagen wollen, wir machen einen ganz anderen Laden, aber da hätte ihnen dann der Staat mit seiner allgemeinen Gewalt schon auf den Deckel kaut. Also das war ein Fehler, da reinzugehen. In der Situation so und so nicht. Weil wenn ich nichts zu verteilen habe, dann Erwartungen schaffen, ich würde was anderes tun, das geht doch überhaupt nicht. Das kann man ihnen vorwerfen und das passiert natürlich in einem kleineren Rahmen dann auch, wenn die jetzt irgendwie durch irgendeine Konstellation jetzt an die Regierung gehen, dann erwarte ich doch nicht, dass die den Kapitalismus umbringen. Geht doch gar nicht.
Ich gebe dir mal recht.
Also ich habe wirklich mit der Argumentation, also ich kann einiges nachvollziehen, aber wenn ich jetzt hergehe und wirklich, ich sage jetzt nochmal Spieltheorie, wenn ich so solche Maßstäbe anlege, dann kann ich öfter zu Ergebnissen kommen, die schon ein bisschen anders ausschauen als eine strikte Konsequenz von moralischem Standpunkt her. Also ich beurteile diese Gesellschaft, wie sie ist, als ziemlich mies oder sowas und ich muss dagegen sein. Wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, in absehbarer Zeit oder sowas, ich kann viele Energien aufwenden, aber ich glaube es nicht, dass das groß was nutzen wird, dann kann ich eventuell einen Mittelweg gehen, ich wende Energien auf, mache trotzdem noch einige andere Sachen oder ich sage, ich stecke jetzt eher kurzfristige Dinge, die sich für mich noch irgendwie als sinnvoll.
Ja, mach das, aber mach keine Strategie und eine Empfehlung draus. Aber zur Linkspartei, du hast nicht recht. Wenn du sagst, die hatten doch keine Alternative. Das muss man wollen, in eine Regierung eintreten, von der man sagt, die kann ihre Aufgabe nur dadurch versehen, dass sie jetzt mitwirkt dabei, die Berliner Arbeiter und Arbeiterinnen zu verarmen, damit der Haushalt wieder ins Lot kommt. Das muss man wollen, das ist einem nicht per Alternativlosigkeit aufgezwungen. Das muss man wollen. Man muss nicht in so eine Regierung eintreten. Man muss überhaupt dieses politische Handwerk nicht machen. Ich mache das auch nicht. Das muss man nicht. Wenn man das will, ja, dann wird man sich den Notwendigkeiten, die zu diesem Handwerk gehören, über die heute einiges gesagt worden ist, stellen müssen. Aber dass man sich da reinstellt in diesen Betrieb, das ist überhaupt nicht alternativlos. Das muss man wollen. Die wollen als Politiker Karriere machen und regieren oder mit ihrem Euphemismus gestalten. Jetzt ziehen wir mal einen Schlussstrich und machen einen Punkt und empfehlen...
Ja, und noch ein ganz kleines Schlusswort zur Linkspartei, weil die ja generell auch in diesen Kreisen, also bei dem Publikum immer relativ gut wegkommt. Und ich finde völlig zu Unrecht. Die Linkspartei ist einer der größten Gegenagitatoren gegen eine Änderung des Kapitalismus. Weil die nämlich alle Leute, die an diesem Kapitalismus so manches nicht gut finden, denen einbläst, die falsche Behauptung, es läge an der politischen Verwaltung. Also man könnte das alles besser machen, mit weniger materiellen Einbußen bei den arbeitenden Menschen, wenn man nur richtig regiert. Das ist das, wofür die Linkspartei steht, so agitiert sie die Leute. Und das ist genau eine Anti-Agitation gegen der Kapitalismus verursacht euer Elend. Die sagt nämlich damit, das ist gar nicht der Kapitalismus, das ist die neoliberale Politik.
Ja, gut, das nehmen wir jetzt als Schlusswort.